Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio, unserem Bibelpodcast. Gemeinsam gehen wir durch die drei biblischen Texte jedes Sonntags und nun sind wir schon beim dritten Sonntag der Osterzeit angekommen. Mein Name ist Christelle Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
Und wie gewohnt bin ich auch mit dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler hier. Über dieser Folge steht ein Schriftzitat, ein Vers, den wir am Sonntag im Evangelium hören. Folge mir nach. Wir wollen nämlich mit euch gemeinsam anhand der drei Texte darüber nachdenken, wie Nachfolge nach Ostern funktioniert. Was bedeutet denn Nachfolge und wo führt sie hin?
Man könnte jetzt sagen, es ist eine gewisse Pointe da drin, dass das Ende des Johannesevangeliums und das Ende des Evangeliums, so wie wir es jetzt hier auch am Sonntag hören, eben in diese Nachfolge reinruft. Obwohl wir Nachfolge ja die ganze Zeit in den Evangelien, wenn wir so durchs Kirchenjahr gehen, immer als etwas erleben, wo die Jünger Jesu im wahrsten Sinne des Wortes ihm nachfolgen, hinter ihm hergehen, zuschauen, was er tut und selber durch das Zuschauen lernen sollen, wie denn nun sie auch selber zu Verkündern des Evangeliums werden, wie sie auf die Menschen zugehen und das Reich Gottes sichtbar machen etc. Jetzt wird das nach Ostern irgendwie genau so nicht weitergehen können. Und trotzdem haben wir diesen Nachfolgeruf am Ende des Evangeliums. Wir fangen aber nichtsdestotrotz ganz vorne beim Evangeliumstext mal an.
Letzten Sonntag hatten wir ja aufgehört im Evangelium mit der Aussendung. Eigentlich sind diese Jünger ja ausgesendet schon. Und wir waren so beim ersten Ende des Johannesevangeliums angekommen. Und jetzt aber, ich finde es ein bisschen sogar humoristisch, setzt das Evangelium sozusagen wieder an, aber nicht mit sozusagen Petrus und die Apostel kaufen sich die Tickets nach Antiochien, nach Rom etc., sondern wir gehen auf einmal zurück in den Alltag und Jesus begegnet seinen Jüngern in einer ganz normalen Situation. Die sind nicht ausgesendet, die sind nicht im großen Amt der Apostel unterwegs, sondern sie sind wieder in Galiläa, sie sind wieder die Fischer und sie fahren hinaus, um zu fischen. Ganz normaler Alltag.
Das scheint dem Evangelisten auch sehr wichtig zu sein, denn in Vers 1 setzt er an, danach, also nachdem sie schon ausgesendet waren etc., erster Schluss des Johannesevangeliums, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberius. Und er offenbarte sich in folgender Weise. Zweimal wird direkt in diesem ersten Vers das Wort er offenbarte sich benutzt, um deutlich zu machen, also Jesus, der Auferstandene, er kommt noch einmal auf die Jünger zu, er zeigt sich nochmal als der Gekreuzigte und Auferstandene und als der vor allen Dingen, der ja das Leitmotiv ist für das, was die Jünger nun selbstständig in die Hand nehmen sollen, mit der Nachfolge, mit dem Verkünden, mit dem Ausgesendetsein.
Und da ist jetzt der zweite humoristische Aspekt für mich, der wunderbar ist. Diese Apostel erkennen ihren Lehrer und Meister nicht. Er steht da am Ufer, während sie verzweifelt keine Fische fangen. Und er ruft, meine Kinder, habt ihr keine Fische? Diese Anrede, meine Kinder, sollte ja schon zeigen, da ist der Lehrer und Meister da. Aber sie erkennen es nicht und Jesus gibt den Hinweis, werft die Netze doch mal rechts aus, dann werdet ihr den großen Fang machen.
Diese Geschichte kommt vielleicht dem einen oder anderen jetzt doch ein bisschen bekannt vor. Jesus, der am See entlangläuft, die Jünger, die nichts fischen. Und dann kommt irgendwie der Nichtfischer Jesus und hat einen total praktischen Tipp. Entgegen allen besseren Wissens der erfahrenen Fischer und plötzlich gibt es einen reichen Fischfang. Gemeint ist natürlich die Episode im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel, wo die Jünger am See berufen werden und wo es zu dieser Berufungsgeschichte eben genau eine Geschichte vom reichen Fischfang gibt. Also ein Erkennen Jesu, auch der Ruf in die Nachfolge, der verbunden ist mit so einer Alltagsgeschichte. Das macht ja der Evangelist Lukas eben ganz besonders. Und hier im Johannesevangelium wird eine ganz ähnliche Geschichte ja eigentlich benutzt, damit dann der Petrus und auch die anderen Jünger nochmal für sich verstehen, Moment, erstens, das ist ja der Herr und zweitens, auf den können wir vertrauen und von dem können wir uns am Ende dieses Evangeliumstextes eben auch wirklich in die Nachfolge berufen lassen.
Ausgangspunkt dafür ist erstmal der große Fischfang, sozusagen das kleine Wunder, die Fische sind doch da. Und dann passiert etwas, was ich sehr faszinierend finde, weil wir haben zwei Personen, die im Evangelium sowieso wichtig sind, mit zwei verschiedenen Aufgaben. Erstens, nach dem Fang merkt der Jünger, den Jesus liebt, ah, guck mal, das ist der Herr. Er erkennt also, er erkennt und freut sich. Aber aktiv wird nicht er, sondern aktiv wird Petrus. auf den ja der Fokus nachher im Evangelium vor allem liegen wird. Weil er springt ins Wasser und schwimmt hin zum Herrn, um ihm direkt begegnen zu können. Sozusagen, wir haben den Hinweis und wir haben den Pragmatismus, das Aktivsein, beides in diesen Figuren vereint.
Einen sehr pragmatischen Ansatz scheint auch Jesus in dieser Begegnungs- und Offenbarungsszene zu verfolgen. Denn, und da merkt man schon so ein bisschen, dass der Evangelist auch verschiedene Traditionen zusammengebastelt hat. Also er kennt verschiedene Erscheinungserzählungen, er kennt irgendwie auch eine Form dieser Erzählung aus Lukas 5 und schiebt die für sich zusammen. Deswegen gibt es da so ein paar Pointen oder vielleicht könnte man auch sagen, unlogische Momente in der Geschichte vielleicht. Denn Jesus sagt ja noch zu denen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Also als gäbe es gerade nichts. Dann fangen die, die erkennen ihn, dann kommen sie an Land. Und dann heißt es hier in Vers 9, als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Also auf der einen Seite ist da diese Frage nach Essen und gleichzeitig ist doch schon Essen da. Und es zeigt uns nicht nur, dass hier verschiedene literarische Strömungen vielleicht zusammengebracht wurden, sondern irgendwie ja auch die schöne Idee, dass sowohl die Jünger aktiv werden müssen, aber ihnen irgendwie auch direkt was geschenkt wird. Dieser Moment des Sich-Offenbarens, ganz ähnlich ja wie auch in der Emmaus-Erzählung, ist auch hier verbunden direkt mit einem gemeinsamen Mahl. Das müssen sie aber nicht mehr groß zubereiten, sondern es wird ihnen sofort geschenkt. Jesus selbst hat quasi dafür gesorgt, dass dieses Mahl schon bereit ist, wenn sie an Land kommen.
Also, man könnte auch wieder platt sagen, fürs Essen ist gesorgt. Und als dann alle gut gefrühstückt haben, geht der Fokus jetzt hin zu Simon Petrus. Und ein Gespräch entspannt sich da im zweiten Teil des Evangeliums, was wir hören, das sich sozusagen um ein wichtiges Thema dreht. Und eine grundlegende Frage. Dreifach fragt Jesus diesen Simon Petrus, liebst du mich? Und man kann schon aus der Dreizahl merken, eigentlich ist es so fast ein Zweifel. Warte mal, wenn man dreimal nachfragen muss. Glaubt Jesus wirklich, dass Petrus ihn liebt, gerade nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet hatte? Die Beziehung zwischen Petrus und Jesus wird durch diese dreifache Frage nicht weiter hinterfragt, sondern sozusagen wieder eingesetzt, weil Jesus ihn fragt und Petrus sagt dreimal ja und bestätigt dreimal dies. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass diese dreifache Feststellung, die dann auch darauf folgt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, wirklich eine Einsetzung ist. Jesus rehabilitiert Petrus hier, setzt ihn ein, nicht als den wichtigsten Jünger, sondern als der Jünger, der sich bewusst nun um die Schafe Jesu, um die Herde Jesu kümmern soll. Jesus hat ja selbst gesagt, ich bin der gute Hirte. Und nun wird Petrus sozusagen als Stellvertreter eingesetzt. Aber das bedeutet nun nicht eine glorreiche Zukunft und Karriere, die da folgen wird, sondern es wird direkt düster.
Denn so endet das Evangelium. Zwar dreimal die Aufforderung Jesu an Petrus, die Schafe zu weiden oder die Lämmer zu weiden. Es wird ja auch ganz schön die Frage zwar dreimal gestellt und dreimal eine Antwort gegeben, aber immer mit anderen Worten, damit es eben nicht langweilig wird, dass dreimal gefragt wird. Aber Jesus sagt dann, Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtest und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Und dann gibt es so einen Kommentar des Erzählers, der deutlich macht, also an dieser Stelle blickt Jesus voraus und zeigt, dass der Ruf in die Nachfolge, der diesen Evangeliumstext hier gleich abrunden wird, dass dieser Ruf in die Nachfolge tatsächlich für den Petrus eben auch bedeuten wird, dass er irgendwann nicht mehr selbst Herr der Lage ist. Das will uns dieses Bild ja zeigen mit dem Gürten. Und dass er eben auch in Situationen der Bedrängnis kommen wird, so groß, dass diese Bedrängnis tatsächlich auch zum Tod des Petrus führen wird. Es ist also ein großer Vorausblick und gleichzeitig ein Sprung zurück ins Evangelium. Denn wie auch in den anderen Evangelien ist natürlich in der Passionserzählung drin der Ausblick auf die Verleumdung des Petrus, aber auch in gewisser Weise der Ausblick darauf, dass der Petrus sein Leben für Jesus Christus hingeben wird. Wenn man da nochmal zurück in das 13. Kapitel, Verse 36 folgende springt, dann kann man da den Bogen auch ganz gut erkennen.
Wir wissen eben aus der Geschichte, wenn Jesus sagt, folge mir nach, das bedeutet, dass Petrus bis nach Rom gelangen wird und dann im Jahre 64, circa plus minus, eben das Martyrium erleiden wird. Seine Nachfolge führt in den Tod für seinen Glauben. Seine Nachfolge führt in den Tod.
Das Evangelium endet, indem der Evangelist hier schreibt, nach diesen Worten, also nachdem Jesus all das nochmal seinen Jüngern mitgegeben hat, inklusive dem Petrus, sagte er zu Petrus, folge mir nach. Dieser Nachfolgeruf ist kein Nachfolgeruf mehr in ein Beobachten, was der lebende Jesus unternimmt, sondern es ist ein Nachfolgeruf, der zu einer eigenständigen Form der Verkündigung, zu einer eigenständigen Form, das Reich Gottes sichtbar zu machen, einlädt. Und was das genau heißt, das sehen wir jetzt in der Apostelgeschichte.
Und da haben wir ein Wort, das, glaube ich, sehr gut das zusammenfasst. In der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte, im 5. Kapitel, gibt es den Vers 32. Und da steht dieses Wort Zeugen. Zeugen dieser Ereignisse sind wir, sagen die Apostel. Wir sind Zeugen und das heißt, wir sind eben die Nachfolger. Wir legen das Zeugnis ab, woran wir glauben. Und dieses Zeugnis führt sie eben in Bedrängnis. Und das ist der Kontext dieser ganzen Erzählung, dass die Jünger eben auf Widerstand stoßen gegen die jüdischen Autoritäten der damaligen Zeit.
Und womit stoßen sie auf Widerstand? Indem sie eben genau das mit der Nachfolge ernst nehmen. Sie verkünden das Evangelium und sie verkünden es nicht nur mit Worten, sondern sie verkünden es mit Taten. Sie wirken Wunder. Das haben wir tatsächlich letzten Sonntag ja auch schon gesehen, dass da dieses wundermächtige Wirken ist und dass sich der Ruf auch verbreitet, da sind die, die im Namen Jesu Christi Wunder tun, Menschen heilen, ja, für einen Aufbruch sorgen, muss man eigentlich sagen. Und das ist das, was dann tatsächlich die Eifersucht, so heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 17, die Eifersucht der hohen Priester aufs Tableau ruft, also ganz ähnlich wie in der Jesus-Erzählung, dass die Mächtigen sich bedrängt fühlen von diesem Aufbruch, von dieser neuen Wirklichkeit, die heranbricht durch Jesu Auftreten und jetzt halt durch das Auftreten seiner Nachfolger.
Wir hatten bereits im Apostelgeschichte 4 gesehen, dass da ein erstes Verbot erging, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu lehren und Wunder tun. Das wird jetzt wiederholt, deshalb werden sie nochmal angeklagt. Und nach der Anklage wird das wiederholt, denn es wurde ihnen verboten, im Namen Jesu zu predigen. Aber wir wissen ja, das ist nicht das Ende. Warum sagen die Autoritäten, dass der Name verboten werden sollte? Weil in der jüdischen Tradition die Idee ist, wenn ein Name nicht mehr ausgesprochen wird, ist die Geschichte nicht mehr existent. Man vermeidet einen Namen sozusagen, um die Geschichte zu unterdrücken. Aber diese Geschichte Jesu lässt sich nicht unterdrücken, weil eben die Apostel weiterhin als Zeugen auftreten und sich in den Widerstand begeben.
In Vers 29 fällt tatsächlich da eine ganz grundlegende Bemerkung. Da heißt es nämlich, Petrus und die Apostel antworteten, als man sie also vor die hohen Priester bringt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ihre Motivation. Sie sagen, es geht hier nicht um irgendeinen Auftrag, den wir uns selbst gesucht haben. Ja, nicht wir haben uns selbst zu Nachfolgern gemacht, sondern Gott hat uns berufen. Jesus Christus hat uns in seine Nachfolge berufen. Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit wir genau das tun, was wir jetzt tun. Und dann können wir ja nicht auf euch hier hören, auf euch Autoritäten, sondern der Einzige, auf den wir hören, ist Gott, der uns durch seinen Sohn in diese Aufgabe hineingebracht hat.
Und das ist die besondere Stärke, die uns in der Apostelgeschichte von den Nachfolgern Jesus erzählt wird. Am Sonntag wird ein Teil der Geschichte ausgelassen. Und ich finde das bemerkenswert in Bezug auf das Thema der Nachfolge. In den Versen 33 bis 39 wird nämlich erzählt, dass im Hohen Rat ein Fürsprecher auftritt, Gamaliel. Und der Verweis, dass immer wieder in der Geschichte Anführer von Gruppen eben bestraft wurden, getötet wurden und dann sich deren Anhänger zerstreut haben. Und hier sagt Gamaliel dann aber, guck mal, bei diesem Jesus, die Nachfolger zerstreuen sich nicht. Die bleiben dabei, die bleiben an ihrem Glauben. Sie verkünden weiter, was sie glauben. Wir können sie nicht einfach zerstreuen.
Jetzt haben wir erlebt in der Apostelgeschichte, dass eben diese nachösterliche Nachfolge eine ist, die in die Verantwortung quasi der Apostel, der Jünger Jesu und damit ja bis heute auch uns selbst gelegt ist. Es geht darum, auf Gott zu schauen, ihm zu gehorchen, also das heißt, sich seinem Auftrag als treu zu erweisen und das auch zu tun, wenn die Situation nicht immer so einfach ist, wenn nicht einfach nur der große Jubel erschallt, weil man Menschen irgendwie heilt, weil man das Wort verkündet und so weiter und so fort, sondern auch dann, wenn es hart auf hart kommt. Und was hilft dann, dass man in so einer Situation den Mut zur Nachfolge nicht verliert? Die Frage haben wir uns vielleicht auch alle schon mal gestellt, ne? Wie verliere ich nicht die Kraft, mutig Christ oder Christin zu sein? Und wir sind zwar nicht in so einer Bedrängnissituation wie die Menschen in der Johannes-Offenbarung, aber vielleicht haben wir auch schon Situationen erlebt, wo es uns nicht so leicht fällt, zu unserem Christsein zu stehen.
Und ich hatte am Anfang ein bisschen flapsig eingeleitet, dass doch die Jünger damals ja sehr einfach hatten vor der Kreuzigung Jesu, weil sie ihren Jesus gesehen haben. Die konnten ihm nachfolgen wirklich. Aber das ist nach Ostern bzw. nach der Himmelfahrt dann schwieriger, weil sie haben ihn nicht vor Augen. Dann brauchen wir etwas anderes, was wir sehen können. Und da bietet uns die zweite Lesung eben wunderbar eine große Vision an, die unseren Blick auf Jesus bzw. das Lamm, das geschlachtet ist, bietet und uns sagt, da finde ich den Vers 13 bei der zweiten Lesung aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 5, ganz, ganz stark, uns die Vision gibt, dass eben alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer, alles, was darin ist, Folgendes sagt: Ihm, der auf dem Thron sitzt, also Gott, ihm, dem auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit.
Vielleicht noch mal zur Einordnung, wenn ihr jetzt die Gesamtsituation der Johannes-Offenbarung vielleicht nicht mehr so im Blick habt. Diese Schrift ist im ausgehenden ersten Jahrhundert entstanden, in einer Zeit, in der die Christen tatsächlich nicht eine große Verfolgungswelle erlebten, das kann man so nicht sagen, aber in vielen Alltagssituationen sich herausgestellt hat, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, Christ zu sein, weil damit verbunden war womöglich, dass man sich aus seinen sozialen Netzwerken zurückziehen musste, weil man ja nicht mehr genau das gleiche aß wie die anderen, kein Götzenopferfleisch mehr, weil man bestimmten kultischen Dingen wie dem Herrscherkult etc. natürlich ganz anders gegenüber eingestellt war. Das heißt, das alltägliche Leben war für die Christinnen und Christen im ausgehenden ersten Jahrhundert nicht so einfach. Man zeigte sich auch als jemand, der anders war, der anders glaubte. Und in so eine Situation hinein wird es dem einen oder anderen eben auch schwer gefallen sein, wirklich standhaft zu bleiben, zu sagen, ja, mein Christsein ist mir so wichtig, dass ich da nicht irgendwie ins Wanken komme und dass ich es nicht vielleicht doch in Frage stelle, wenn ja um mich herum alle etwas anderes glauben, wenn die Bräuche und das soziale Leben irgendwie so auf einen anderen Glauben hinausgerichtet ist. Und die ganze Schrift der Johannes-Offenbarung ist eigentlich auf Gemeinde und Menschen in Gemeinde hin orientiert, die ermutigt werden sollen, an ihrem Christsein auch in schwierigen Situationen festzuhalten und den Mut nicht zu verlieren, auch offen zu ihrem Christsein zu stehen.
Das hatten wir eben sehr schön in dem Begriff des Zeugenseins zusammengefasst. Was ein schönes Wort, auch um generell zusammenzufassen, was eben bedeutet diese Nachfolge nach Ostern. Wir hatten angefangen vorhin beim Evangelium. Das war noch sehr schön, ne? Mit dieser Liebesbeziehung. In dieser Liebesbeziehung geschieht Nachfolge. Aber schon da hatten wir gesehen, dass das Evangelium uns auch sagt, im Falle von Petrus, diese Liebesbeziehung führt aber in das Martyrium in dem Fall, in den Tod hinein. Bei der zweiten Lesung war das dann noch deutlicher, dass eben die ersten Christen bewusst ihre Nachfolge verstanden haben, als Zeugnis ablegen, auch gegen Widerstände. An diesem Festhalten an dem Namen Jesu und eben auftreten in diesem Glauben zu sagen, ja, das, was wir verkünden und das, was wir tun, geschieht in dem Namen Jesu. Und diese Bedrängnis, die wir da schon spüren, ist eben die Grundlage auch bei der Offenbarung, wenn wir diese Texte lesen. Und die Offenbarung sagt uns dann im dritten Schritt, sehr schön in Bezug auch auf uns, wenn wir Bedrängnis im Glauben, das kann viele Varianten haben, spüren, hilft uns, dieser Blick in den Himmel, den die Offenbarung uns anbietet und sagt, Nachfolge Jesu bedeutet auch, im Himmel sehen zu können, im Glauben, dass da Jesus neben Gott thront und am Ende alle Geschöpfe in diesen Jubel, den wir jetzt schon in unserem Leben leben, einklingen werden und Jesus Christus als König der Welt eingesetzt erkennen werden und lobpreisen werden.
Wir haben aber in den drei Texten doch unterschiedliche Aspekte der Nachfolge uns nochmal in den Blick nehmen können. Und wir laden euch wie immer ganz herzlich ein, dieser Linie auch noch ein bisschen nachzufolgen, indem ihr in die Texte selber und auch in die Kommentierung zu den Texten reinschaut. Wie immer könnt ihr das machen, indem ihr einfach direkt unterhalb der Podcast-Folge auf die entsprechenden Links klickt.
Wir wünschen euch viel Freude beim Bibelentdecken.